Wie soll die Landwirtschaft in Deutschland in Zukunft aussehen? Welche Unterstützung braucht sie? Was raten Experten? Wie geht es in Bayern weiter im Konflikt zwischen Naturschützern, Teichwirten und dem Fischotter? Und was bedeutet es für Biomilchbetriebe, wenn Weide für Biokühe Pflicht wird? Darum geht es in unserer heutigen Sendung aus Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon begrüßt Sie Simon Plentinger. Die Wintermonate waren politisch ja unter anderem sehr geprägt von den Bauernprotesten. Die Ampel hat daraufhin Maßnahmen zur Entlastung der Bauern angekündigt. Die sollen eigentlich bis zum Sommer noch verabschiedet werden. Viel Zeit ist da also nicht mehr. Die Bauern entlasten, aber gleichzeitig den Umwelt- und Tierschutz nicht hinten runterfallen zu lassen, das ist ein ziemlicher Balanceakt. Das erfährt auch gerade die Zukunftskommission Landwirtschaft. Das ist ein Expertengremium, das die Bundesregierung berät. In der Kommission sitzen sowohl Vertreter aus der Landwirtschaft und Ernährungsindustrie, aber auch Wissenschaftler, Umwelt- und Tierschützer und Verbraucherschützer. Und die Kommission wollte eigentlich Vorschläge an die Ampel schicken bis Ende April. Das hat nicht geklappt. Das Ganze ist vertagt bis Juni. Also eine ziemlich schwierige Gemengelage. Darüber sprechen wir jetzt mit Eva Huber aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Hallo Eva.
Hallo nach Bayern.
Vielleicht nochmal von vorne. Wie ist denn jetzt gerade der Stand bei der Ampel zum Thema Entlastungen für die Bauern?
Ja, du hast es ja gerade schon gesagt. Die haben im Januar schon angekündigt, es soll ein Maßnahmenpaket kommen, bis zum Sommer sogar beschlossen. Also der Zeitplan, der ist da ambitioniert. Und seit dem Jahr, da laufen ganz viele Gespräche und Verhandlungen. Zum einen zwischen den Ampelfraktionen, aber auch zwischen den verschiedenen Ministerien, zum Beispiel dem Landwirtschaftsministerium und dem Finanzministerium. Zum einen geht es da um Bürokratieabbau. Da hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir viele Vorschläge bekommen. Der arbeitet jetzt da gerade was aus. Es geht aber auch darum, wie kann man die Stellung der Landwirte am Markt stärken und auch darum, zum Beispiel steuerliche Erleichterungen da zu schaffen. Es wird langsam knapp, der Sommer ist bald und ein Baustein ist, dass eben auch diese Expertengruppe da Vorschläge einbringen soll.
Und da wartet die Ampel jetzt drauf. Warum braucht sie da die Kommission überhaupt? Vielleicht kannst du auch nochmal erklären, wer denn diese Zukunftskommission Landwirtschaft überhaupt ist.
Genau, das ist nämlich ganz spannend. Das ist nämlich eigentlich eine ziemliche Erfolgsgeschichte gewesen. Man muss da zurückgehen, 2019. Da waren schon mal große Bauernproteste. Da ging es um schärfere Regeln beim Düngen und bei der Gülle. Damals gab es viel Druck und aufgrund dieses Drucks, da wurde dann diese Gruppe, diese Kommission gegründet. Das ist wirklich eine breite Gruppe. Landwirte sind da vertreten, aber auch Umweltschützer, Tierschützer, aber auch der Handel zum Beispiel. Und Verbände, die Pflanzenschutzmittel verkaufen, die Wissenschaft, Verbraucherschützer. Das ist wirklich eine große, breite Gruppe und das war auch die Idee dahinter, sich da zusammenzusetzen in einer vertrauensvollen Atmosphäre. Und es wurde sicher hart gerungen in der Zeit, aber am Ende, da stand dann ein Kompromisspapier, also ein Weg, wie geht's mit der Zukunft der Landwirtschaft weiter. Und die Grundidee war da, mehr Umweltschutz, mehr Tierschutz. Das wollen wir alle, aber es ist eben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Diese Vorschläge, die liegen jetzt seit mehr als 3 Jahren auf dem Tisch. Seitdem ist relativ wenig passiert. Die Politik hat da wenig umgesetzt. Und jetzt, als dann die Bauernproteste waren, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, hat man gemerkt, ach, es gibt ja diese Kommission, hat die wieder aus dem Hut gezaubert und gesagt, bitte macht uns jetzt doch da nochmal ganz konkrete Vorschläge, weil das Papier von damals, von vor 3 Jahren, das war so ein eher sehr großer Konsens sozusagen.
Also ein gewisser Handlungsdruck höre ich da jetzt so ein bisschen raus. Es hieß jetzt eigentlich, die Woche soll da ein Vorschlag kommen, kam aber nicht. Wie ist die Stimmung da gerade?
Ja, also ich nehme das schon als auch angespannt wahr. Ich glaube vor allem bei der Sitzung am Dienstag. Die haben sich am Dienstag alle zusammengesetzt und weiter an diesem Papier gearbeitet. Da habe ich mit einigen Mitgliedern telefoniert und da war es insgesamt schon sehr angespannt. Es gab den Wunsch der Vorsitzenden, dass diese Woche ein Abschlusspapier fertig wird. Davon ist man weit entfernt. Ich habe das Gefühl, es gibt da verschiedene Wahrnehmungen und verschiedene Positionen letztendlich. Die Bauern, die spüren einen großen Aufwind seit den Bauernprotesten und auch seit dem Ukraine-Krieg. Da wird die Frage der Versorgungssicherheit wieder wichtiger und mehr im Fokus. Und die Bauernverbände, die haben auch ein bisschen Druck von den Mitgliedern, wo doch einige sagen, naja, wir brauchen keine schärferen Regeln, wir wollen eher Dinge zurückdrehen. Und genau davor haben die Umweltverbände Sorge, nämlich dass der Umwelt- und der Tierschutz jetzt hinten runterfällt und betonen deshalb immer wieder, naja, diese Zustimmung zum Agrardiesel, diese Zustimmung zu den Bauernprotesten und diesem Unmut da, die sollte man nicht verwechseln mit einer generellen Zustimmung zu einer Landwirtschaft und wie Tiere gerade gehalten werden. Das sind so die Konfliktlinien. Aber ich höre da von verschiedenen Seiten, dass da der Eindruck auch ist, naja, man will weitermachen, man will da Brücken bauen und bis zum Juni was zustande bringen.
Wie geht's denn dann jetzt weiter?
Naja, jetzt setzen sich die Arbeitsgruppen nochmal zusammen und dann Mitte Juni, dann soll nochmal die ganze Expertengruppe zusammenkommen und dann so die Hoffnung, dass da ein gemeinsames Papier steht. Es gibt jetzt auch eine neue Arbeitsgruppe, nämlich zur Biodiversität, zur Artenvielfalt. Damit sollen dann auch die Befürchtungen der Umweltverbände aufgegriffen werden. Also das wird jetzt nochmal ganz spannend.
Ein Punkt, der zuletzt da im Gespräch war, war die Mehrwertsteuer zu erhöhen, um mehr Tierwohl zu finanzieren. Vielleicht kannst du nochmal erklären, was hat es damit auf sich?
Das war ein Vorschlag, der ja jetzt schon, bevor dann das gesamte Papier endgültig beschlossen wurde, aus der Zukunftskommission Landwirtschaft heraus drang. Dem Punkt in dem Papier haben schon alle Mitglieder zugestimmt. Es geht da vor allem um zwei Sachen. Nämlich zum einen betont die Expertengruppe, dass Landwirte wirklich langfristige Verträge brauchen, wenn sie ihre Ställe umbauen wollen, dass es mehr Tierwohl gibt, dass es da mehr artgerechte Tierhaltung gibt. Die brauchen da eine Sicherheit. Da ist es wichtig, dass die Politik ein Konzept macht. Und dann ist die Frage, woher kommt das Geld? Und da hat die Zukunftskommission Landwirtschaft gesagt, naja, wir würden eine Mehrwertsteuer auf Fleisch, dass die erhöht wird, würden wir unterstützen und mit diesem Geld dann den Bauern zur Verfügung zu stellen, damit die dann ihre Ställe umbauen können.
Das heißt, das wird jetzt auch kommen, oder?
Nein, das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Das ist erstmal der Vorschlag aus der Zukunftskommission Landwirtschaft heraus, wo der Bauernverband selber auch schon wieder so gesagt hat, naja, Konzepte ja, aber bei einer Mehrwertsteuer sind wir nicht so ganz sicher, ob wir das mittragen wollen. Und ich persönlich würde sagen, aus der Ampel heraus, ob das wirklich kommt, da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter. Gerade die FDP, die scheut sich sehr, da jetzt etwas zu machen, wo es heißen könnte, das ist eine Steuererhöhung. Also eher ein Fragezeichen.
Also es bleiben Fragen offen. Trotzdem danke für die vielen Antworten, Eva Huber nach Berlin. Dankeschön.
Gerne.
Für Biomilchbauern gilt seit 1999, als die Europäische Union erstmals die Regeln für Biolandwirtschaft formulierte, Wiederkäuer müssen auf die Weide, wann immer Wetter- und Bodenverhältnisse es zulassen. Tatsächlich haben hierzulande aber nicht alle Biorinder Zugang zu einer Weide. Einige haben nur einen Auslauf auf befestigten Boden in der Nähe des Stalls. Behörden und Bioverbände haben die EU-Regeln lange großzügig ausgelegt. Nun macht die EU aber Druck. Mitgliedsländer sollen endlich die Weidepflicht umsetzen, sonst droht ein Vertragsverletzungsverfahren und Deutschland müsste Strafe bezahlen. Uli Deetsch hat einen Hof besucht, der jetzt etwas verändern muss.
Biobauer Paul Knauer bringt Kleegras in seinen Kuhstall. Eigentlich müsste er laut EU-Bio-Verordnung seine 70 Kühe samt Jungrindern auf die Weide lassen. Soweit es Wetter und Boden zulassen. Eigentlich. Biolandwirt Knauer weiß, dass er ab 2029 in seinem Kuhstall mitten im Dorf Daheim im Landkreis Erding ohne Weidehaltung keine Biomilch mehr erzeugen kann.
Vor 20 Jahren war das mal ein fortschrittlicher Stall und jetzt sind wir auf dem Abstellgleis, mehr oder weniger.
Seit 1823 liegt der Hof der Knauers gleich neben der Kirche in Thain. Auf Grünflächen können ihre Rinder nur über die Straße hinweg. Eigentumsflächen nah am Hof haben sie zu wenig. Pachtflächen bekommen sie nicht. Paul Knauer steckt in der Sackgasse.
Das Einzige, was mir geblieben ist, war die Anrainer an unseren Flächen oder an unseren Hof zu fragen, ob sie das sehen könnten oder sich vorstellen könnten, da wieder Kühe auf der Weide zu sehen. Und da waren die Erfahrungen halt relativ negativ.
So geht es vielen Biomilchbauern. Vor allem in Nordbayern mangelt es an hofnahen Eigentums- und Weideflächen. Paul Knauers Schwester Rosa bereitet gerade einen Elektrozaun für die Jungrinder vor. Zumindest die haben eine Weide nah am Hof.
Wenn es möglich wäre, mit 70 Kühen auszutreiben, wie es damals meine Oma mit 20 Kühen gemacht haben. Und da hat man das einmal hat. Das wäre die Arbeitsschäume da auf jeden Fall nicht. Aber es ist einfach schwierig mit den Autos, es ist schwierig, über Straßen zu treiben. Und deshalb ja, haben wir da einfach nur ein Problem leider.
Hinzu kommt ein politisches Problem. Ohnehin hat Bayern das politisch angepeilte Ziel von 30% Biolandwirtschaft erst zu gut einem Drittel erreicht. Wenn nun durch die Weidepflicht viele Betriebe zusätzlich vor der Bio-Umstellung zurückschrecken und wenn dann auch noch viele Biobetriebe zurück umstellen auf konventionelle Landwirtschaft? Diese Frage beschäftigt die Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern, Vorstand Thomas Lang.
Wir werden sicherlich nicht alle in irgendeiner Form mitnehmen können. Ich habe gestern zum Beispiel Bio Austria mal angerufen und habe gesagt, wie ist denn die Lage in Österreich? Da gab es ja letztlich schon ein Verfahren auch und das waren am Ende 4%, die tatsächlich rückumgestellt haben bzw. dann aufgehört haben. Und von daher gehen wir da gar nicht davon aus, dass es jetzt ein extrem großer Umfang ist an Betrieben.
Seniorbäuerin Inge Knauer kommt mit dem Marktwagen zurück auf den Hof. Über Jahrzehnte hat sich die Familie einen Namen mit Bioprodukten in der Direktvermarktung aufgebaut. Sie verkaufen Käse, Brot, Eier und Hanföl auf 5 Märkten. Seniorlandwirt Josef Knauer zählte mit seiner Frau vor 40 Jahren zu Bayerns Ökopionieren. Schluss mit Bio? Für ihn undenkbar.
Für mich war es keine Alternative, jetzt Bio bleiben zu lassen. Und ohne Weide werden wir nicht mehr lange Bio sein können.
Wenn die Knauers weiter Bio-Milchbauern bleiben wollen, müssen sie für 1 Million Euro einen neuen Stall bauen. Weit außerhalb vom Dorf. Für Paul Knauer bleiben aber noch Unsicherheiten.
Das Super-GAU wäre ehrlich gesagt, wenn man einen Stall plant, baut und in dieser Zeit sich die Regularien so verschärfen, dass man, sagen wir, nach 2 oder 3 Jahren da draußen schon wieder kein Öko betreiben kann.
Die Knauers werden wohl einen neuen Stall bauen. Problem, dort haben sie zum Weiden nur Kleeäcker, keine Dauerwiesen. Wenn die nicht langfristig als Weide anerkannt werden, bleibt nur die Abkehr von Bio.
Der Fischotter sieht zwar süß aus, kann aber auch großen Schaden anrichten. Das Problem, er bedient sich ganz gerne an Fischen aus Zuchtteichen. Zum Ärger der Teichwirte natürlich. Im vergangenen Jahr hat die bayerische Staatsregierung deswegen 2 Verordnungen erlassen, die den Abschuss der ja eigentlich gefährdeten und streng geschützten Tiere unter bestimmten Voraussetzungen erlauben sollte. Mehrere Umweltverbände hatten dagegen geklagt. Und sie haben jetzt Recht bekommen. Meine Kollegin Joanna Turo hat die Verhandlungen in der vergangenen Woche verfolgt. Was ist denn überhaupt das Problem mit den Fischottern? Richten die wirklich so viel Schaden an?
Die Teichwirtinnen und Teichwirte sagen, ja, ich habe mit einem Teichwirt gesprochen und der hat mir erzählt, dass der Fischotter im vergangenen Jahr einen finanziellen Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro verursacht hat. Und dieser ganze Konflikt um die Teichwirte und die Fischotter, der schwelt schon sehr lange. Also seit vielen Jahren ist die Frage, wie löst man dieses Problem? Denn einerseits ist der Fischotter eine streng geschützte Art, weil er in weiten Teilen Deutschlands schon als ausgestorben galt und auch heute noch laut Weltnaturschutzunion IUCN als potenziell gefährdet gilt. Aber in einigen Regionen Deutschlands, vor allem im Osten, da erholen sich die Bestände schon wieder. Und so schätzt zum Beispiel die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, dass es in der Oberpfalz und in Niederbayern etwa 650 Fischotter gibt. Aber eben weil er diesen besonderen Schutzstatus hat, darf er nicht einfach entnommen, also konkret heißt es dann abgeschossen werden. Und um den Teichwirten entgegenzukommen, um sie zu entlasten, hat die bayerische Staatsregierung im vergangenen Jahr 2 Verordnungen erlassen, durch die der Fischotter dann in Ausnahmefällen zum Abschuss freigegeben worden wäre.
Genau diese Verordnungen hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof diese Woche ja gekippt, weil sie rechtswidrig waren. Was stand denn da drin?
Ja, also in diesen Verordnungen aus dem letzten Jahr hätten in der Oberpfalz und Niederbayern, also nur in diesen beiden Regierungsbezirken, jedes Jahr eine bestimmte Zahl an Fischottern getötet werden dürfen. Und die Voraussetzung dafür wäre aber auch gewesen, dass der Fischotter in einem Teich einen ernsten Schaden verursacht hat, hieß es in einer der Verordnungen. Und auch dann hätte es eine Maximalzahl an Ottern gegeben, die pro Jahr hätten getötet werden dürfen. Also letztes Jahr wären es maximal 32 Fischotter gewesen. Gegen diese beiden Verordnungen hatten dann aber im Herbst letzten Jahres mehrere Umwelt- und Naturschutzverbände geklagt, darunter der Bund Naturschutz. Der Grund, die Verordnungen seien aus ihrer Sicht rechtswidrig. Und genau in diesem Punkt haben sie diese Woche Recht bekommen. Und Peter Rottner, der für diese Klage von Seiten des Bund Naturschutz verantwortlich war, hat sich hier bestätigt gesehen.
Ja, die Verordnung war nicht geeignet, das Problem des Konfliktes Teichwirtschaft-Fischotter zu lösen. Der Fischotter ist ein geschütztes Tier, dessen Bestände nach wie vor fragil sind.
Aber die Begründung des Gerichts war vorrangig, dass das Gesetz fehlerhaft ist. Es wurden unter anderem Formfehler kritisiert. Und da will die bayerische Staatsregierung jetzt nachrüsten. Das Umweltministerium hat uns auf Anfrage mitgeteilt, dass sie da schon an einer neuen Verordnung arbeiten, die dann aus deren Sicht hoffentlich rechtssicher ist. Es ist also erstmal nur eine Entwarnung für den Fischotter. Man weiß noch nicht genau, wie es weitergeht.
Das heißt dann, der Streit geht weiter? Gibt es denn da keine konstruktive Lösung irgendwie für alle?
Ja, je nachdem, was in der neuen Verordnung dann drinsteht, wahrscheinlich schon. Die Naturschutzverbände sprechen sich ganz klar gegen den Abschuss der Otter aus, weil sie sagen, dass das eine geschützte Art ist und dass das Töten der Tiere keine langfristige Lösung sei. Aber sie sehen natürlich andererseits auch die Probleme der Teichwirtinnen und Teichwirte und schlagen deswegen auch Lösungen vor. Also zum Beispiel, dass man einfach einen Zaun um den Teich baut. Und das wiederum sehen aber die Teichwirte nicht für praktikabel, weil sie sagen, das ist viel zu teuer. Und viele von ihnen glauben, dass eine Regulierung der Otter, also ein Abschuss, notwendig ist. Und das hat uns auch Teichwirt Franz Kühn gesagt. Er hofft,
dass die neue Verordnung rechtssicher ist, Bestand hat und auch eine entsprechende Anzahl an Entnahmen möglich ist.
Also du siehst schon, die Fronten sind ziemlich verhärtet. Aber am Montag vor Gericht haben die Umwelt- und Naturschutzverbände schon mal signalisiert, dass sie bereit sind, sich mit allen Parteien zusammenzusetzen und an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten. Und auch das Bayerische Umweltministerium hat angekündigt, dass die Verbände bei den neuen Verordnungen mit einbezogen werden sollen.
Vielen Dank, Johanna Turo, für diese Informationen. Die Idee ist zwar nicht neu, aber dennoch ist es bisher ein ungewohnter Anblick. Seit kurzem leben in Tischenreuth in der Oberpfalz 4 Wasserbüffel. Auf einer großen Fläche, gut 90 Hektar, können sich die Tiere ab sofort austoben. Und das sollen sie auch. Denn die 4 Neuoberpfälzer in der Waldnaabaue haben einen ganz konkreten Job. Wie BR-Korrespondent Rudolf Heinz berichtet.
Also, lass uns raus!
Anscheinend konnten es die 4 schwarzen Wasserbüffel gar nicht mehr abwarten, ihre neue Heimat zu entdecken. Denn kaum ist der Zaun offen, geht es mit Karacho auf die frischen grünen Weiden. Josef Schmidt kümmert sich ab sofort um die Tiere. Der Biolandwirt freut sich, dass die Freilassung ohne Probleme ablief. Nur mit der Kommunikation zwischen den Tieren klappt es noch nicht ganz.
Der Wasserbüffel ist kein Rind, sondern das ist eine eigene Art, nämlich Büffel. Die können sich auch nicht miteinander verpaaren. Und was wir lernen mussten, ist tatsächlich, die verstehen sich auch tatsächlich nicht, weil das Geräusch des Wasserbüffels erinnert an einen Elch. Und ein Rind mut halt einfach. Und meine Rinder waren überfordert und die Wasserbüffel auch, weil sie tatsächlich 2 unterschiedliche Sprachen sprechen.
Die Wasserbüffel sind aber nicht zum Spaß hier. Die Tiere sind Teil eines der größten Beweidungsprojekte Deutschlands. Durch ihre besonderen Klauen können sie sumpfige, nasse Weiden begehen, wo ein normales Rind nie hingehen würde. Dort fressen sie dann Gras und halten somit die Gewässer frei. Doch warum sind gerade Wasserbüffel für die Waldnabaue so geeignet? Die Antwort darauf weiß der Naturforscher Edgar Reisinger.
Wasserbüffel, die gehen richtig ins Wasser und fressen dort halt auch zum Beispiel Sauergräser, die andere Rinder, andere Pflanzenfresser verschmähen würden. Und so ist es ein ganz natürlicher Beweidungsprozess, ist nichts Künstliches. Und diese Tiere, diese Wasserbüffel, ungewohnt für uns, gibt es erst seit 20 Jahren, dass sie im Naturschutz und von Landwirten eingesetzt werden, waren ein integraler Bestandteil der Säugerfauna in Mitteleuropa.
Die eingesetzten Wasserbüffel sind zwischen 2 und 6 Jahren alt. Im Laufe des nächsten Jahres soll dann ein Bulle dazukommen, um die Herde zu vermehren. Jetzt heißt es erstmal die Tiere in Ruhe und ihre Arbeit machen lassen, erklärt Projektmanager Hans Huss.
Die Aufgabe wird es dann sein, jetzt auch zu gucken, wie die Tiere sich verhalten, wo sie gerne hingehen, gegebenenfalls nachzusteuern. Also es gibt so Punkte, was passiert mit dem Ufer der Waldnaab, wenn es da große Abbrüche gibt oder starke Veränderungen, die man so nicht möchte, wird man auch mal einen Bereich auszäunen müssen. Also das ist so ein dynamischer Prozess und wir tasten uns jetzt an das ganze Gebiet so allmählich ran.
Gestartet wird mit einer Fläche von gut 90 Hektar. In den nächsten 5 Jahren soll das Projekt Wilde Weide Waldnabaue dann insgesamt auf 250 Hektar anwachsen. Für Landrat Roland Grillmeier ist dieses Projekt eine Weiterentwicklung der Waldnabauenflächen, die der Landkreis in den vergangenen Jahrzehnten weiterentwickelt hat.
Die Beweidung in der Aue, glaube ich, ist schon einmalig. Die Frage ist halt, schaffen wir es in den 5 Jahren bis zu 250 Hektar zu erreichen? Können wir auch Landwirte begeistern, hier mitzumachen? Ich glaube, es ist jetzt eine gewisse Erfahrung, die wir hier sammeln. Muss auch mit den Wasserbüffeln, die wir heute hier ergänzen. Und dann schauen wir mal.
Insgesamt kostet das Projekt rund 500.000 Euro. 2/3 davon übernimmt der Bayerische Naturschutzfonds. Biolandwirt Josef Schmidt hofft, dass das Projekt ankommt und Mitstreiter findet.
Das ist eine Blaupause für die zukunftsfähige Landwirtschaft und deshalb wird das Modell sein für vieles. Und die Frage müsste sein, wie viele tausende Hektar kommen noch dazu?
Käse wird aus Milch gemacht. Klar soweit. Vegetarisch ist er aber trotzdem nicht automatisch, auch wenn er natürlich nicht aus Fleisch besteht. Traditionell wird Käse nämlich mit tierischem Lab hergestellt. Und das wird aus dem Magen von Wiederkäuern gewonnen. Es stammt also von toten Tieren. Was heißt das für Vegetarier? Angelika Nahr hat nachgefragt.
Es ist gar nicht so leicht, auf einer Käsepackung zu erkennen, ob er vegetarisch ist oder nicht. Dazu müsste man wissen, wie er hergestellt worden ist. Damit Milch gerinnt und zu Käse wird, wird traditionell Lab zugefügt. Lab ist ein Enzymenkomplex aus dem Magen von Kälbern, Lämmern oder Zicklein. Die brauchen diese Enzyme, um die Muttermilch besser verdauen zu können. Der Tiermagen wird in eine spezielle Lösung eingelegt und übrig bleiben die Enzyme ohne jeglichen Fleischanteil. Trotzdem sagt Johannes Zuber vom Fraunhofer Institut in Freising:
Für Menschen, die sich vegetarisch ernähren, ist ein Käse, der mit solchem Lab hergestellt ist, allerdings ein Problem. Denn letztendlich stammen die Enzyme ja von einem toten Tier.
Aber fast 80% der Käseprodukte im Supermarkt sind tatsächlich vegetarisch, weil sie mit Lab-Austauschstoffen gemacht wurden, nämlich mit mikrobiellem Lab aus bestimmten Schimmelpilzen zum Beispiel. Diese produzieren dann auf natürlichem Wege ein Enzym, das dieselbe Wirkung hat. Und es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit mit rein pflanzlichen Mitteln.
Und schließlich gibt es dann noch pflanzliche Austauschstoffe, wie Extrakte aus Artischocke oder Feige. Die wirken sich allerdings meistens ein bisschen auf den Geschmack aus.
Nur welches Lab zum Einsatz kam bei der Käseproduktion, das muss nicht auf der Packung stehen. Manche Supermarktketten haben aber trotzdem für ihre Käseprodukte Listen im Internet veröffentlicht. Bestimmte Käsesorten werden allerdings immer mit tierischem Lab hergestellt, Gorgonzola etwa, Grajetzer oder Parmesan. Traditionelle Käsesorten mit langer Reifezeit eben. Gut 500 Käseprodukte in Deutschland tragen aber tatsächlich das V-Label für vegetarisch. Darauf kann man sich auch verlassen.
Wenn Hersteller das gerne kennzeichnen möchten, dass sie halt vegetarische Käseprodukte anbieten, was mit mikrobiellem Lab oder pflanzlichem Lab hergestellt wurde, dann können sie das zum Beispiel mit dem vegetarischen V-Label tun,
sagt Dirk Liebenberg von der Ernährungsorganisation ProVeg, die das V-Label in Deutschland lizenziert. Von vornherein labfrei sind übrigens Käsesorten, die mit Milchsäurebakterien angedickt werden, wie etwa Frischkäse, Hüttenkäse, Ricotta, Mainzer oder Harzer Käse. Bleibt noch der vegane Käseersatz, ohne tierisches Lab, aber auch ohne Milch. Auch daran forscht Lebensmittelwissenschaftler Johannes Zuber in Freising. Lab kommt hier gar nicht zum Einsatz, weil es bei den Milchersatzstoffen nicht funktionieren würde.
Bei der Herstellung von pflanzlichen Käsealternativen ist so die Textur die größte Herausforderung. Man kann schon durch eine Vielzahl an Verdickungsmitteln, Aromen und Farbstoffen ein sehr käseähnliches Produkt erzeugen, aber das hat dann von den Nährwerten eigentlich gar nichts mehr mit richtigem Käse zu tun.
In tierischem Käse stecken von Haus aus Nährstoffe wie Vitamin A, B12, B2, Eisen, Calcium, Jod, Zink und gut verfügbares Protein. Pflanzenbasierte Käseprodukte haben davon in der Regel deutlich weniger. Und auch beim Preis gibt es Unterschiede, sagt Dirk Liebenberg von der Ernährungsorganisation ProVeg.
Das war unsere zweite Preisstudie, die wir im Oktober 2023 veröffentlicht haben. Und da haben wir herausgefunden, dass pflanzenbasierter Schnittkäse im Schnitt 43% mehr als tierischer Käse gekostet hat. Und bei Frischkäse betrug der Aufpreis für ein vergleichbares pflanzliches Produkt sogar 125%.
So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt.